Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. In Dänemark wählen die Bürgerinnen und Bürger heute ein neues Parlament. Hoch im Kurs stehen die Sozialdemokraten, allerdings mit einer Politik, die für eine Partei links der Mitte eher untypisch ist. Woran das liegt, das erfahren Sie gleich. Und wir werfen in dieser Sendung einen Blick auf die europäische Geschichte. Gleich in zwei Ländern schauen wir uns an, wie unterschiedlich dort den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs gedacht wird, in Frankreich und in Russland. Dabei beschäftigt uns eine durchaus provokante Frage: Kann es eine einheitliche europäische Erinnerungskultur geben? Was haben die folgenden fünf EU-Mitgliedstaaten gemeinsam? Portugal, Spanien, Schweden, die Niederlande und Malta. In diesen Ländern sind Parteien, die der Familie der Sozialdemokraten angehören, bei der Europawahl stärkste Kraft geworden. Das beste Ergebnis: 55% der abgegebenen Stimmen in Malta. Noch gibt es sie also, ein paar europäische Hochburgen der Sozialdemokratie, und ein weiteres Land könnte bald wieder dazugehören: Dänemark. Dort lieferten sich die Sozialdemokraten bei der Europawahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der liberalen Regierungspartei. Und heute geht dieses Duell in die nächste Runde, denn die Dänen wählen ein neues Parlament. Mit welcher für eine linke Partei eher ungewöhnlichen Politik die Sozialdemokraten angreifen und warum der liberale Regierungschef trotzdem zuversichtlich ist, Carsten Schmiester berichtet.
Lars Løkke Rasmussen hat wieder Hoffnung seit der Europawahl. Vorher hatte seine liberale Venstre-Partei in Umfragen hinter den Sozialdemokraten gelegen, doch am Ende gewonnen, wenn auch knapp. Ein kleines Wunder. Jetzt träumt der Regierungschef der Mitte-Rechts-Dreier-Koalition vom großen Wunder, denn Venstre liegt wieder zurück, und zwar deutlich, nur 19%. Die anderen kämen auf 27. Viele Dänen wollen offenbar einen Politikwechsel Richtung Mitte-Links. Lücke setzt dagegen. Keine Experimente. Aufbruch braucht Zusammenhalt. Erschütterungen fordern Stabilität. Unsichere Zeiten verlangen eine erfahrene, robuste und verantwortliche Führung. Ich möchte mein ganzes Wissen dafür einsetzen, Dänemark weiter zu leiten. Und ich bitte die Dänen, mich bei den Parlamentswahlen am 5. Juni wiederzuwählen. Gut möglich, dass sie aber genau das nicht tun. Denn die dänischen Sozialdemokraten haben sich unter der neuen Chefin Mette Frederiksen verändert. 41 Jahre alt, geschieden, zwei Kinder, Sozialwissenschaftlerin, vor allem aber keine Salonsozialistin wie ihre Vorgängerin an der Parteispitze und Ex-Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. Mette setzt auf traditionelle linke Sozialpolitik, hat ihre Partei aber in der Asylpolitik kräftig nach rechts gerückt. Sie verspricht weniger Zuwanderung aus nicht-westlichen Ländern, Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge oder mehr Abschiebungen. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die fantastische Wohlfahrtsgesellschaft zu stärken. Dann wollen wir eine völlig andere grüne Politik als heute, und wir wollen eine gerechte Ausländerpolitik. Wir setzen natürlich das Wohlergehen der Bürger an erste Stelle, und wir werden bis zur letzten Stimme dafür kämpfen, dass ihr, die ihr viele Jahre für diese Gesellschaft geschuftet habt, früher in Rente gehen dürft. Damit punktet sie, vor allem bei den Wählern der populistischen dänischen Volkspartei, unter denen viele Ex-Sozialdemokraten sind, abgewandert aus Frust über die ihnen damals zu liberale Ausländerpolitik. Sollten sie im vorhergesagten Ausmaß zurückkommen, könnte das den Absturz der Populisten bedeuten, die bisher die rechtsliberale Koalition gestützt haben. Nur noch um die 11 statt über 21%. Parteichef Christian Thulesen-Dahl steht mit dem Rücken zur Wand.
Wir kämpfen für unsere Politik, denn er ikke ausstemt efter Strömninger.
Wir kämpfen für unsere Politik und passen uns keinen Strömungen an. Unsere Politik richtet sich nicht danach, woher der populistische Wind gerade bläst. Wir haben unsere DNA, unseren roten Faden, und wir kämpfen für unsere Themen, denn die Dänen sollen immer genau wissen, wo die dänische Volkspartei steht. Rechts außen, natürlich, aber nicht mehr ganz, denn es gibt neue Parteien, die diese dänische Volkspartei wie weichgespült wirken lassen. Die Islamkritiker und EU-Gegner der neuen Bürgerlichen und eine Partei namens Stram Kurs wie harte Linie. Ihr Chef Rasmus Paludan tritt unter Polizeischutz auf und provoziert mit derber Hasspolemik. Wenn ich an die Macht komme, sind alle Moslems bestimmt schon weg, weil sie genau wissen, dass es dann nicht mehr so lustig ist als Moslem in Dänemark. Aber sie werden wohl ein anderes Land finden. Es gibt ja 51 muslimische Staaten in der Welt. Naja, die wollen da nicht leben. Es sind ja Mistländer, aber das ist nicht unser Problem, oder? Die Partei bekommt allerdings mehr Aufmerksamkeit in den Medien als Wählerzuspruch, auch wenn sie wohl die 2%-Hürde knapp überspringt und ins Parlament kommt. Aber das wichtigste Wahlkampfthema ist eben nicht ihrs, sagt der Politikexperte Erik Holstein. Umwelt und Klima, also die grünen Themen, die sind auf Platz 1. Das ist relativ neu. Vor 1 bis 2 Jahren lagen sie deutlich weiter hinten. Das hängt, glaube ich, mit so etwas Banalem wie dem sehr heißen letzten Sommer zusammen. Manchmal kann die plötzliche Konkretisierung eines komplexen Problems viel bewegen. An zweiter Stelle stehe der Streit ums dänische Gesundheitssystem und seine laut Opposition sinkenden Standards. Erst dann gehe es um Zuwanderung. Thema Nummer 3, die Ausländerpolitik, ist immer noch explosiv, aber nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Ich glaube, dass es ironischerweise mit Rasmus Paludan zusammenhängt. Er hat die Debatte irgendwie verschmutzt. Er macht es weniger legitim, über die Probleme zu reden, die es hier ja gibt. Er nimmt sowohl den Bürgerlichen als auch den Sozialdemokraten die Lust, darüber zu reden.
Carsten Schmiester berichtete aus Dänemark, wo die Dänen heute ein neues Parlament wählen. Schiffe, soweit das Auge reicht, und ein Meer voller Blut. So beschreiben Augenzeugen, was sich vor bald 75 Jahren in der Normandie ereignete. Damals, am 6. Juni 1944, während des Zweiten Weltkriegs, erreichten die Alliierten die nordfranzösische Küste. Die Militäroperation markierte nach Ansicht vieler Historiker einen Wendepunkt in dem Krieg, denn ohne den Einmarsch der Alliierten, so argumentieren sie, hätte Stalins Rote Armee Westeuropa erobert. Die Nachkriegsordnung, sie wäre dann wohl möglich eine andere gewesen. Heute erinnert sich in Europa jedes Land auf seine eigene Weise an die Zeit des Krieges. Schließlich unterscheiden sich auch die Rollen der Nationen in diesem Krieg stark voneinander. Wie das Erinnern in Frankreich begangen wird und ob die Zeit reif ist für eine europäische Erinnerungskultur, Jürgen König berichtet.
Am 25. August 1944 hielt der General Charles de Gaulle in Paris eine leidenschaftliche Rede.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé.
Paris, geschändetes Paris, zerschlagenes Paris, gemartertes Paris, aber befreites Paris. Befreit aus eigener Kraft, befreit durch sein Volk mit Hilfe der Armeen Frankreichs, mit der Unterstützung ganz Frankreichs, eines Frankreichs, das kämpft, mit der Hilfe dieses einen wahren, ewigen Frankreichs.
De la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Dass die Befreiung von Paris nur aufgrund der Landung alliierter Truppen in der Normandie möglich geworden war, erwähnte Charles de Gaulle mit keinem Wort. Und er folgte damit seinem Plan, in der Bevölkerung noch in den Kriegsmonaten die Vorstellung zu wecken, dass die Mehrheit der Franzosen im Widerstand gegen die deutsche Besatzung gekämpft und ihr Land letztlich selbst befreit hätte, angeführt von General de Gaulle. Dieser von ihm initiierte Gründungsmythos sollte Jahrzehnte wirksam bleiben. Stets wurde beim offiziellen Erinnern an die Kriegsjahre die Rolle der französischen Armeen und der Kämpfer der Résistance hervorgehoben, allenfalls vor dem Hintergrund der militärischen Leistungen der Alliierten. Erst 1984 setzte Staatspräsident François Mitterrand die erste offizielle Gedenkfeier zur Landung in der Normandie an. Erst im Verlauf der nun einsetzenden historisch-kritischen Aufarbeitung des Krieges wurde auch die Rolle der Alliierten bei der Befreiung Frankreichs angemessen gewürdigt. Die Leid- und Gewalterfahrungen der Soldaten wie der Zivilbevölkerung gerieten mehr und mehr in den Mittelpunkt des Gedenkens. Ehrenmale, Museen, Dokumentationszentren, etwa rund um die alten Wehrmachtsbunker, Schlachtfeldtouren entlang der früheren Hauptkampflinie, all dies zieht inzwischen jährlich 3 bis 4 Millionen Besucher an. Und dennoch spielt die Landung der Alliierten in der Normandie im kollektiven Bewusstsein Frankreichs nach wie vor keine wirklich große Rolle. Daran etwas zu ändern, sieht Stéphane Grimaldi, Direktor des Mémorial de Caen, auch als eine europäische Aufgabe an. Der Zeitung Ouest France sagte er, eine gemeinsame europäische Erinnerung an dieses Geschehen gibt es leider immer noch nicht. Jedes Land hat sich seine eigene Erzählung, seine eigene Nationalgeschichte zurechtgelegt. Man will Europa aufbauen ohne eine gemeinsame Erinnerungskultur. Das wird nicht gelingen. Noch immer mangelt es an einer gemeinsamen europäischen Erzählung dieses Krieges. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes.
Das ist ein vrai manque.
Zu den bevorstehenden Feierlichkeiten hieß es aus dem Élysée, Staatspräsident Macron werde insbesondere die französischen Helden der Kämpfe von 1944 würdigen, die vergessenen Kämpfer der Résistance sowie jene Franzosen, die auf alliierter Seite an der Landung in der Normandie beteiligt waren. Dass es in diesem Jahr in Frankreich keine große internationale Gedenkzeremonie geben wird, erzürnt viele Gemüter. Dazu verlautete aus dem Élysée, man wolle der von François Mitterrand eingesetzten Tradition folgen, nur die Jahrestage mit einer Null am Ende groß zu begehen, nach dem 70. also erst wieder den 80. Jahrestag 2024. Bei einer kleinen, international besetzten Feier am Donnerstag lässt sich Präsident Macron von seinem Premierminister Édouard Philippe vertreten, aus Termingründen. Auch das ein Aufreger. Philippe Gosselin, ein Abgeordneter der Konservativen aus der Normandie, er twitterte, diese Haltung sei ein Affront gegenüber den Veteranen, er schäme sich für Frankreich.
Jürgen König berichtete aus Frankreich. In Frankreich, das haben wir gerade gehört, wird also darüber nachgedacht, ob es eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg geben sollte. Doch ob es so eine einheitliche Erzählung überhaupt geben kann, das erscheint schon innerhalb der heutigen EU äußerst zweifelhaft, kämpften die Europäer schließlich gegeneinander. In unserem nächsten Beitrag geht es um das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg aus russischer Sicht, das, Sie ahnen das vielleicht, wiederum ganz anders begangen wird als in Frankreich und erst recht als in Deutschland. Jedes Jahr am 9. Mai feiern die Russen den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland und der russische Staat präsentiert dann in Militärparaden Panzer und sogar Raketen. Auch Privatpersonen haben sich für diesen Tag etwas ausgedacht, das sogenannte Unsterblichenregiment, ein Paradezug, der mit Prunk und Pomp an den Krieg erinnert. Andrea Remsmeier berichtet.
Neunter Mai, der Tag des Sieges in der Uralmetropole Perm. Die Parade der Panzer- und Militärkapellen zieht durch die Innenstadt. Auf dem Platz am Denkmal Helden der Front herrscht großer Rummel. Patriotische Lieder auf zwei Livebühnen, Luftballons in Form von Armeehubschraubern und ein Festzelt, das das nachgebaute Arbeitszimmer von Josef Stalin präsentiert, dem siegreichen Oberbefehlshaber der Roten Armee. Die Kinder zieht es zum hinteren Teil des Festgeländes. Hier ist der Krieg ein großer Abenteuerspielplatz. Imposant aussehende Kämpfer mit Sturmhauben und Maschinenpistolen stehen für Familienfotos zur Verfügung. Schießstände überall. Daneben wirbt ein Infostand für Jugendfreizeiten. Näheres erklärt ein junger Mann in olivgrünem Anzug. Nikita, ein schmaler Teenager, dem braune Locken unter der Kadettenmütze hervorquellen.
Gröza ist ein военно-patriotisches Zentrum. Hier können wir...
Grasa ist eine militärpatriotische Jugendorganisation. Hier können junge Leute Trainings in Erster Hilfe, Katastrophen und Brandschutz absolvieren. Und auch im Schießen.
Ein Hindernisparcours zieht die Kinder in Scharen an. Sie springen über Barrieren, robben unter aufgespannten Planen hindurch und ziehen sich Gasmasken über das Gesicht. Nikita sucht das Gespräch. Sowas sieht man in Deutschland wohl nicht so oft, beginnt er vorsichtig. Früher habe er selbst mit Begeisterung an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Darum habe er zur heutigen Siegesfeier der patriotischen Jugendorganisation Grasa seine Unterstützung angeboten. Dann wird der 16-Jährige nachdenklich. Er lässt seine Blicke über den Hindernisparcours schweifen und überrascht mit einem Ausbruch, der nicht zu seinem militärischen Outfit passen will.
Schauen Sie sich an, wie die Kinder hier rumlaufen. In Uniform mit Waffen. Finden Sie das nicht verstörend? Viele sind noch keine 10 Jahre alt, aber sie trainieren den bewaffneten Kampf. In sportlicher Hinsicht ist das natürlich positiv. Und noch sind es Spielzeugwaffen. Aber können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn jemand Sie mal unter sein Kommando nimmt?
Am Rande der Rasenfläche hat eine Familie eine Picknickdecke ausgebreitet. Mutter, Großmutter und Enkelin. Sie haben ein selbstgebautes Schild dabei. Das Schwarz-Weiß-Porträt eines Mannes, das an einen langen Stock gebunden ist. Sie wollen am sogenannten unsterblichen Regiment teilnehmen, erklärt die junge Mutter. Die Idee dahinter wurde 2012 als Privatinitiative geboren. Seitdem marschieren einmal im Jahr, am 9. Mai, landesweit Menschen mit den Porträts von Kriegsteilnehmern aus der eigenen Familie durch ihre Stadt. Inzwischen hat auch der russische Staat die Initiative für sich und seine Siegesfeier-Inszenierung entdeckt. Präsident Putin lief mehrmals mit. In Perm soll der Gedenkmarsch beginnen, sobald die offizielle Siegesparade vorbei ist. Der Mann auf dem Foto, sagt die junge Mutter, war ihr Großvater.
Meine Mama hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe sie an meine Tochter weitergegeben. Jedes Wort von ihm bewahren wir auf wie eine Kostbarkeit. Leider kennen wir seine Geschichte nur in Teilen. Ob er in Kriegsgefangenschaft war? Seiner Familie hat er nie davon erzählt. Er hat immer nur geweint.
Dann erhebt sich die Großmutter von der Picknickdecke. Sie möchte der deutschen Reporterin noch etwas mitteilen.
Es ist etwas Persönliches. Ich möchte Ihnen sagen, wir, die normalen Leute, haben gar nichts gegen die deutsche Nation. Wir können nichts für unsere Regierung. Wir mögen die Deutschen sehr.
Nikita hat das Gespräch in respektvoller Entfernung abgewartet. 2 Jahre noch, dann wird in die Armee zum Wehrdienst einziehen. Dann wird er eine echte Uniform tragen. Was hat es auf sich mit dem Zweiten Weltkrieg? Seit einigen Monaten lässt ihn diese Frage nicht mehr los, erzählt er. Seitdem hat er vieles gelesen, das nicht in das militärisch-patriotische Weltbild seiner alten Jugendorganisation passt.
Ich habe Remarque gelesen, den deutschen Autor von »Im Westen nichts Neues«. Der schreibt die Wahrheit über den Krieg. Er schreibt das, was die laute staatliche Propaganda versteckt, damit die Leute mitmachen. Unsere Bevölkerung ist nicht besonders aufgeklärt. Sie ist ein leichtes Opfer. Darum mache ich mir manchmal Sorgen. Es ist doch mein Land und es ist meine Zukunft, wie immer sie aussieht.
Auf dem Festgelände ist es unruhig geworden. Alle warten auf das Eintreffen des unsterblichen Regiments, russisch Besmertni Polk. Der Gedenkmarsch soll groß sein in diesem Jahr. Von 40.000 Teilnehmern ist die Rede. Die Schilder sind schon aus weiter Ferne zu erkennen. Tausende Schwarz-Weiß-Porträts von Kriegsteilnehmern aus Perm, die über den Köpfen einer schweigend marschierenden Menge schwebend über die Petropawlowski-Straße herannahen. Sie waren Scharfschützen, Militärstrategen, Arbeiterinnen in Panzerfabriken, verwitwete Mütter und kriegsgefangene Soldaten. An diesem Tag werden sie alle von ihren Nachkommen geehrt, weil sie in einem mörderischen Krieg für ihr Land da waren.
Andrea Remsmeier über die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem russischen Perm. In Tag für Tag mit meinem Kollegen Gerald Bayrott geht es gleich um ein Projekt, das die Nachfahren von US-Sklaven und Sklavenbesitzern zusammenbringt. Und das war Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.